waren unsere drei Referate zum Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit viel Input, denke ich, für die nachfolgende Diskussion. Ich darf dann vielleicht Herrn Neuberger und auch Herrn Rossen-Stadtfeld, Herrn Weiß, hier vorne hin bitten, damit das Publikum jetzt Gelegenheit hat, Fragen zu stellen. Nochmal der Hinweis, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, sie wird dokumentiert in einem Schriftenband. Deswegen wäre es wichtig, dass Sie sich kurz namentlich vorstellen und auch die Institution sagen, zu der Sie gehören. Und dann würde ich jetzt die Diskussion eröffnen. Bitte schön.
Sie haben eine interessante Definition der Meinungsfreiheit gegeben. Ich fand sie jedenfalls sehr interessant, muss ich sagen, indem Sie auf die dienende Funktion der Meinungsfreiheit hingewiesen haben und sie dann präzisiert haben im Hinblick auf die Integrationsaufgabe, aber ausdrücklich, wenn ich das richtig verstanden habe, ausgeschlossen haben den Grundsatz der Ausgewogenheit. Hier stellen Sie für mich zwei Fragen. Zum Ersten, dieser Ausschluss der Ausgewogenheit, ist das nicht ein Verstoß gegen § 25 des Rundfunkstaatsvertrages? Professor Weiß hat hier einen anderen Zusammenhang auf den § 25 hingewiesen, wie ich finde, zu Recht. Wenn ich den allerdings richtig definiere, ist das mehr eine quantitative Darstellung des Ausgewogenheitsprinzips. Es gibt aber auch eine qualitative. Und deshalb nochmal die Frage für Sie, kann man diesen Aspekt der Ausgewogenheit nicht nur was die quantitative Seite, nämlich alles zu berücksichtigen, anbelangt, sondern auch in qualitativer Hinsicht, nämlich entsprechende Wertungen vorzunehmen, kann man das wirklich aus der Definition ausschließen, so wie Sie es getan haben, oder habe ich das Ganze ein bisschen missverstanden?
Meine Vorstellung zu diesem Begriff der Ausgewogenheit, den man in der Tat im unterverfassungsrechtlichen einfachen Rundfunkrecht öfters mal findet, geht dahin, dass professionell funktionsgerecht ausgeübter Journalismus und professionell funktionsgerecht verfertigte Programmangebote eo ipso und per se gar nicht anders können, als insoweit ausgewogen zu sein, als sie eben die Wirklichkeit, deren Darstellung Aufgabe dieses Programms ist, auch darstellen. Ja? Das heißt also, was als Ausgewogenheit gefordert wird, das scheint mir eher ein Bestreben, ganz überwiegend natürlich aus dem politischen Raum zu sein, sozusagen parteipolitisch, letztlich jedenfalls parteipolitisch einfärbbare Positionen in ungefährer Gleichordnung wiederzugeben. Und das hat nun definitiv nichts mit dem Funktionsauftrag des Rundfunks zu tun. Darauf würde ich also wirklich bestehen wollen. Der Umstand, dass das eben, ich sagte schon, im einfachen Rundfunkrecht zu finden ist, den würde ich dann als Verfassungsrechtler bedauern. Damit habe ich jetzt Ihren, was Herr Weiß gesagt hat, jetzt sehe ich im Moment nicht, Entschuldigung. Was Herr Weiß gesagt hat zur Quantität, ich meine, man muss vielleicht um die Rigidität meiner Äußerung, auch ein bisschen dem Vortrag natürlich geschuldet, zu mildern, muss aber hinzufügen, also natürlich ist es so, dass ich sagen kann, also eine Plattform, ein Programm, in dem eine bestimmte, aber überall sonst sichtbare Position überhaupt nicht erwähnt wird, gar nicht vorkommt, ja, die ist nicht richtig. Da kann ich dann vielleicht das Wort in quantitativer Hinsicht Ausgewogenheit nehmen, wenn da nur Unterhaltung, eindeutig identifizierbare Unterhaltung stattfindet. Ich kann aber auch sagen, dazu würde ich eben neigen, das ist nicht funktionsgemäßer und insoweit vielleicht auch nicht professioneller Rundfunk.
Weitere Fragen? Hier rechts vielleicht zuerst sehen.
Guten Tag, mein Name ist Felix Dorste. Ich bin Absolvent hier am Institut für Rundfunkökonomie. Ich habe hier mein Examen 1994 gemacht. Ich bin Buchverleger und ich bin Mitglied im Aufsichtsrat der Rheinischen Post. Es wurde hier die Frage gestellt nach dem Kernbereich des Rundfunks und wurde auch hier dargestellt. Der Kernbereich des Rundfunks ist nach meinem Verständnis die sequentielle Abfolge von Programmen, egal auf welchen Medien, analoges Fernsehen oder analoge Verbreitung, digitale Verbreitung oder auch, ich sag mal, IP-TV-Verbreitung im Netz. Das ist für mich ganz klar auch verfassungsrechtlich abgedeckt, der Kernbereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wenn dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk diesen Kernbereich verlässt und dann auch noch beim Verlassen dieses Kernbereichs in Wettbewerb mit privat finanzierten Medien tritt, kommerziellen Medien tritt, die da auch teilweise noch über die vom Rezipienten finanziert werden, ich sag mal, diese App-Diskussion. Da haben wir auch zwei verschiedene Bereiche. Man muss sich ja die Frage stellen, ob die Darstellung im Internet, wo die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ja keine Bannerwerbung betreiben, ob man da schon in diesem Wettbewerb ist. Oder wenn man dann zu den Apps kommt, wo man dann auch von dem Rezipienten eine Finanzierung erwartet als Privatanbieter, wie da die Wettbewerbssituation aussieht. Diese Wettbewerbsfrage ist dann für mich wirklich sehr, sehr spannend, zumal der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja jetzt mit der Haushaltsabgabe steuerfinanziert ist und wir mit der Steuerfinanzierung ja auch immer näher an die möglicherweise an die EU-Beihilfe Finanzierung rankommen wir haben gesehen gerade in Düsseldorf, wie viele Arbeitsplätze die Zerschlagung der Westelbe gekostet hat. Nur ist natürlich der Vergleich der Westelbe mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sicherlich Äpfel mit Birnen vergleichen, aber meine Frage ist erstmal die Frage nach dem Kernbereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Und an wen richtet sich Ihre Frage?
An das Auditorium. Und meine Frage ist, wenn man dann diesen Kernbereich verlässt, wie ergibt sich dann die Berechtigung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrag, der ja steuerfinanziert ist? Danke sehr.
Gerne. Also zur Steuerfinanzierung muss man sicherlich noch sagen, dass ja nicht das Finanzamt demnächst den Rundfunkbeitrag einzieht, sondern weiterhin die Rundfunkanstalten und die GEZ. Herr Rossenstadtfeld, bitte.
Also ich finde schon, dass die Aspekte, die jetzt zur Sprache gekommen sind, in diesem Beitrag von Bedeutung sind. Also dass man die jetzt nicht irgendwie dethematisieren sollte. Das ist eben die Auseinandersetzung. Ob es einen Kernbereich dessen gibt, was öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausmacht und konstituiert, das mag lange und vielfältig bestritten oder umstritten sein. Das kann auch erkenntnisfördernd sein. Ganz sicher ist es aber doch wohl so, dass es Randbereiche gibt, in denen dann Angebote des Rundfunks in ihrer Zugehörigkeit zu dem verfassungsgemäß umrissenen und umreißbaren Auftrag fragwürdig werden. Keine Frage. Ja? Ich war ein bisschen beteiligt an dieser Nordrhein-Westfalen-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in der genau diese Frage zum ersten Mal auf der Ebene überhaupt verhandelt wurde. Und das lässt sich, glaube ich, nicht abstreiten. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Entwicklung der Kommunikationsstrukturen dieser Gesellschaft nun nochmal eben so ist, dass neue Formen der Vermittlung, der Bildung von Information und Kommunikation auf den Plan treten, die dann ihrerseits daraufhin zu überprüfen sind, ob sie eben vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk in Anspruch genommen werden können oder nicht. Und diese berühmten Applications, auf die Sie verwiesen haben, da würde ich halt sagen, also in dem Umfang, in dem das derzeit passiert, würde ich das nicht als nicht mehr funktionsgemäß und insofern nicht mehr zu legitimierende Randnutzung oder Randangebot ansehen. Das gehört schon noch mit dazu. Das hat dann irgendwo eine Grenze, ja, aber die wird immer wieder neu zu bestimmen sein. Und dann Wettbewerbsfrage, die Spannung sein. Also da gebe ich zurück, die ist für Sie ja nicht spannend, die ist für Sie entschieden. Sie sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk besetzt eine Marktposition und da muss er weg, damit die kommerziellen Anbieter dort blühen können. Und dann drohen Sie mit der Kommission im Hintergrund. Seien Sie ehrlich, sagen Sie das so und dann kann man darüber reden. Ja, ich bin dann anderer Auffassung, das wird Sie kaum überraschen. Aber sagen Sie, was Sie meinen.
Herr Weiß und Herr Neuberger möchten auch darauf antworten. Eigentlich ganz kurz. Der Einstieg Ihrer Argumentation war, dass der Kernbereich des Rundfunks sequenzielle Angebote sind. Das wage ich zu bezweifeln. Es gab immer wieder eine Übertragungsdiskussion mit der technischen Entwicklung des Rundfunks. Wir stellen uns im Moment die Frage, was ist eigentlich ein Fernsehprogramm? Ist das, was wir im Moment messen, nämlich die sequentielle Ausstrahlung, ist es das eigentlich? Oder muss ich nicht auch mir anschauen, das, was im Internet vorgehalten wird? Und wir haben zusätzlich zu dem, was ich berichtet habe, jetzt schon eine zweite Pilotstudie, einfach zu der Frage, wie viel von dem, was wir im Moment konventionell messen, ist nach der Ausstrahlung dann im Internet. Und ich denke, da werden Sie sich dran gewöhnen müssen, dass möglicherweise irgendwann die sequentielle Ausstrahlung sehr in den Hintergrund tritt und der Abruf von Fernsehen in den Vordergrund tritt. Es gibt dann eine ganz andere Seite, dass möglicherweise das Markenimage, das öffentliche Standing von Programmen immer noch durch das sequentielle Programm geprägt wird. Aber wenn Sie vor allem bei Kindern, ich sage bewusst bei Kindern und Jugendlichen, die Mediennutzung sich anschauen, dann ist bei denen möglicherweise der erste Weg ins öffentlich-rechtliche oder ins private Programm der über das Internet. Und das ist einfach so, jenseits von Auseinandersetzungen zwischen Verlegern und Rundfunkveranstaltern.
Ja, ich denke auch, dass diese Unterscheidung, das anschließend, was Herr Weiß gesagt hat, also die Unterscheidung nach technischen Merkmalen oder formalen Merkmalen, sequenziell, nicht sequenziell, Presse und Funk, wie man das im Moment versucht abzugrenzen, dass das, glaube ich, ein Stück weit überholt ist durch die Medienkonvergenz, die wir im Moment erleben, sondern dass man sehr viel mehr, und das gilt für die Regulierung insgesamt, sich die Frage stellen müsste, was wird denn da eigentlich geleistet, dass man also eher nach den Funktionen fragt, eher nach den Inhalten fragt, also dann auch, um das zu übertragen auf das Internet, sich die Frage stellen, was wird von den gesellschaftlichen Erwartungen, was wird von den gesellschaftlichen Risiken im Internet denn nun erfüllt bzw. vermieden durch ganz bestimmte Anbieter. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage nach der Leistungsfähigkeit der Anbieter.
Ich habe jetzt drei Meldungen, genau, die Dame da war zuerst, danach Herr Monheim.
Ich habe eine Frage an Herrn, Sabine Hadermick, Rechtsanwältin. Ich habe eine Frage an Herrn Weiß. Und zwar geht es mir dabei um das Grundproblem, wie man sozusagen Rechtsbegriffe oder Rechtsanforderungen in die Sozialwissenschaften integriert oder wie man das umsetzt. Sie sagten zu Recht, die Begriffe in gesetzlichen Begriffe Information, Bildung, Unterhaltung, die sind ausfüllungsbedürftig und die Grenzen sind fließend, weshalb sie ja auch da sozusagen von einem weiten Begriff, meinetwegen der Information, auch ausgegangen sind. Die Frage stellt sich aber ganz anders, wenn man die rechtlichen Regelungen, die ja einfach gesetzliche Regelungen sind, in Beziehung setzt zu den verfassungsrechtlichen Grundnormen. Denn das sind die Wertentscheidungen, die letztendlich den Einzelregelungen zugrunde legen. Und wenn ich jetzt mal die Auslegung zugrunde lege, die Herr Rossen stattfährt, dem Artikel 5 Absatz 1 hat angedeihen lassen, dann besteht die Bedeutung des Rundfunks eben unter anderem oder insbesondere darin, dass Bindung und Steuerung von Aufmerksamkeit erfolgt und dass die Wahrnehmung, wie wir also unsere Welt sehen sollen, dass die eingeübt wird. Und wenn ich das mal unter diesem Wertegesichtspunkt sehe, von Artikel 5, dann müsste ich eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Frage, zu welcher Zeit bestimmte Sendungen stattfinden, eine ganz entscheidende Rolle spielt für die, inwieweit ein Sender zum Beispiel Informationsangebote bietet. Und ich habe jetzt bei Ihrer Darstellung nur gesehen, dass Sie eine 24 Stunden rund um die Uhr Betrachtung gemacht haben und anhand dessen sozusagen öffentlich-rechtlich mit privat verglichen haben. Aber letztendlich müsste man, wenn man von diesen Wertgrundsätzen ausgeht, sich die Frage stellen, wann wird was gebracht? Meine Frage an Sie, haben Sie diese Differenzierung auch vorgenommen und müsste die nicht letztendlich auch entscheidend sein, dann für die Auslegung der rechtlichen, einzelrechtlichen Norm?
Ich kann eigentlich sozusagen zwei Antworten drauf geben, dann ein bisschen das wieder rückbinden auf den letzten Diskussionsstrang. Also zum einen machen wir das natürlich, wir haben Sonderanalysen zum Beispiel zur sogenannten Primetime und wir machen zum Teil regelrecht sozusagen rund um die Uhr Analysen, in welchem Programm wird welches Angebot in welcher Menge zu welcher Zeit geliefert. Also Sie können sich das ja richtig vorstellen wie eine Art Schema, dass man dann entsprechend sieht. Und das finde ich, um ein kleines Beispiel zu nehmen, wenn man sieht, dass bestimmte der nicht marktführenden Vollprogramme ihre Nachrichtensendungen entweder vor oder nach die Primetime, vor oder nach der Primetime ausstrahlen, dann gibt es natürlich schon Bedenken. Dann habe ich nämlich in der Hauptsendezeit praktisch nichts. Aber, da erinnere ich jetzt an den letzten Diskussionsstrang, das wird sich ändern. Das wird sich in der Weise ändern, dass die Frage ist, von welchem Programm sind welche Nachrichten abrufbar. Und dann bin ich der autonome Nachrichtenabrufer und ich frage mich überhaupt, ob irgendetwas da ist von Qualität. Und dann komme ich in ganz andere Gefilde. Da komme ich auch in die Gefilde, dass ich zum Beispiel bei den, jetzt in meinem Forschungsfeld, dass es ja nicht so ist, dass jedes Vollprogramm gleich ein Vollprogramm ist, so wie man in der Zeitung von den publizistischen Einheiten ausgeht, die einigermaßen selbstständig Informationen anbieten, so ist es ja nicht mehr. Das ist ein Konglomerat, das heißt, wir haben gerade zuletzt eine Analyse gemacht, in der wir untersucht haben, welche Themen einer Woche werden in welchen Sendern behandelt. Und dann sehen Sie, dass bei ProSieben und Kabel 1 im Grunde genommen kein einziges exklusives Thema, ein paar, zwei, drei Themen da sind. Das heißt, im Grunde genommen könnte man auch auf diese Sender als Nachrichtenlieferanten verzichten, weil das im Grunde genommen bei Sat.1 und bei RTL kommt. Aber das Wichtigste ist, dass der Faktor Zeit meiner Meinung nach heutzutage gerade durch die Medienkonvergenz gar nicht mehr der entscheidende Faktor ist.
Jetzt ist Herr Monheim an der Reihe.
Ja, Gerd Monheim, früher Redakteur des Westdeutschen Rundfunks. Herr Rossen-Stadtfeld, ich fand vieles von Ihrem Vortrag sehr aufschlussreich und auch hilfreich. Ich will einen Punkt rausgreifen, den mich besonders interessiert. Sie haben vom, ich glaube, sogar normativen Anliegen der Verfassung gesprochen, dass sich sozusagen an der Angebotsqualität und nicht nach einer Nachfragequote orientiert. Und das ist ja schon ein ziemlich steiles Wort, insbesondere wenn man die Wörtlichkeit in dem Sender, der man jahrelang erlebt hat, wo man ja eigentlich ununterbrochen sich wieder auseinandersetzen muss, ist ja überhaupt nur legitimiert, wenn wenig Zuschauer gucken. Und diesen Aspekt, der hätte mich besonders interessiert, ob Sie den noch etwas ausführen können, wie man das normative Anliegen der Verfassung auf Qualität und nicht auf Quote.
Naja, der Ansatz, der ja auch nicht von mir kommt, also das wäre nun wirklich unbescheiden, das sind Überlegungen, die auch das Bundesverfassungsgericht nicht erstmalig angestellt hat, die sich zusammen aggregieren aus vielen, vielen Teilsträngen natürlich, die aber in manchen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und auch in manchen rechtswissenschaftlichen Überlegungen, wissenschaftlichen, medientheoretischen Überlegungen dann sehr gut fokussiert worden sind. Die betreffen die Unfertigkeit des Subjekts, der Rezipienten, der Rezipientinnen. Die sind eben nicht da, die können nicht angesprochen werden als, als Schiedsrichter, als Beurteiler, als vor allem fertige Beurteiler dessen, was ihnen da angeboten wird, sondern die Verhältnisse sind viel komplizierter. Sie werden durchaus gemacht, diese Rezipienten. Sie werden gemacht in dem Vorgang des Angebots. Sie erzeugen, sie werden erzeugt. Natürlich erzeugen sie auch sich selbst, sie spielen mit dem Angebot. Ja? Eine Frage, über die ich mich mit Herrn Weiß vorher noch unterhalten habe. Also ein Unterhaltungsangebot wird überhaupt nicht als unterhalten wahrgenommen, sondern als reine Information und umgekehrt amüsiert man sich köstlich über die komischen Figuren, die da abends in der Tagesschau auftreten, ja? Und dann irgendwie wirres Zeug erzählen von einer Welt, die man ohnehin nicht mehr versteht. Also Sie können daraus sehen, es ist eben so, dass dieser Rezipient, diese Rezipientin nicht einfach da sind. Wenn das aber so ist, dann ist einfach logisch, würde ich mal sagen, oder sagen wir mal nicht logisch, aber es ist nicht konsistent, nicht wirklich voll nachvollziehbar, dann zu sagen, wir befragen das Publikum darauf hin, was es will, ob es das zu Recht will, spielt überhaupt keine Rolle. Wir orientieren uns an den Wünschen der Leute. Wir machen sie ja, diese Wünsche, und wir machen die Leute dann mit ihnen. Ja? Also nicht nur, aber eben auch stark. So. Ich finde, und damit möchte ich schließen, ich weiß schon, das ist wieder so ein Co-Referat, aber das ist, finde ich, wirklich wichtiger Punkt, auch für mich. Ich finde, dass eine Gesellschaft sich darüber im Klaren sein muss, was sie für eine mediale Struktur haben will. Das ist eine politische Entscheidung, die kann man nicht den Leuten überlassen. Das muss repräsentativ und demokratisch für diese Gesellschaft und in dieser Gesellschaft entschieden werden. Das Problem ist natürlich, was ist, wenn diese repräsentativ-demokratischen Strukturen versagen, wenn die schwach werden. Die Situation haben wir, meine ich. Ja. Was ist dann der Fall? Aber dazu muss eine Gesellschaft mal eine Entscheidung treffen. Das ist nichts, was sich natürlich entwickelt. Das wächst nicht nach, wird geboren, hört zu und sagt dann, ich will Unterhaltung. Ja, das wird gemacht. Darin finde ich die Hauptbegründung eigentlich für mein Abstellen aufs Angebot. Herr Neuberger, vielleicht ganz kurz mit Blick auf die Zeit, bitte nochmal.
Ich halte es aber durchaus für problematisch, jetzt so eine künstliche Opposition herzustellen. Hier das Angebot, die Angebotsqualität, das, was vorab definiert ist, hier das Publikum, dem man quasi dann sagen muss, was es für gut halten soll. Ich glaube, das ist deshalb für kurz, weil man tatsächlich immer von Qualität und Quote spricht, also von Abrufzahlen, von Einschaltzahlen. Und dass man, glaube ich, ganz stark auch mit berücksichtigen muss, wie man dieses Publikum, die Bürgerinnen und Bürger auch einbezieht in solche Diskussionen. Ich hatte das Beispiel gezeigt, das hängt auch davon ab, welche Fragen man ihm stellt in Erhebungen. Ob man nur danach fragt, wie man das Selbstkonsumierte nun bewertet oder was man gerne selber konsumieren möchte. Oder ob man die Leute auch direkt als Bürger anspricht, in ihrer Rolle als auch für die Gesellschaft Mitverantwortliche. Und da zeigen durchaus Erhebungen, dass es da eine starke Befürwortung gibt eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch die Bereitschaft für Dinge zu bezahlen, die man gar nicht selber konsumiert, weil man eben glaubt, dass es für wichtig ist für andere Gruppen in der Gesellschaft, dass dergleichen geschaffen wird. Und es gibt darüber hinaus gerade mit dem Internet viele Möglichkeiten, wie man das Publikum stark einbeziehen kann, wo man durchaus zu guten Ergebnissen kommen kann.
Auch noch dazu, ich denke, ich verstehe eigentlich das, was in der Verfassung steht, als einen Funktionsauftrag. Unser Funktionsauftrag, der wird nur realisiert durch Interaktion zwischen Angebot und Publikum. Unsere Forschung verstehe ich so, dass wir fragen, sind überhaupt Chancen da, dass bestimmte Funktionen zustande kommen können. Und das ist halt die Schwierigkeit, da muss man ehrlich miteinander umgehen, gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich. Wenn ich Angebote in einer Weise baue, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie rezipiert werden, habe ich ein Problem. Wenn ich Angebote nur nach der Richtung, in der mit dem Postulat baue, ich will ein Publikum erreichen, sind sie auch ein Problem. Also ist es das Geschäft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mehr als des Rundfunks, der marktorientiert ist, genau an der Stelle zu interagieren und sozusagen den Punkt zu finden, der das erreicht, was Herr Rossen gerne erreicht haben will.
So, wir haben jetzt noch etwas mehr als 10 Minuten Zeit für die Diskussion. Ich habe derzeit 5 Wortmeldungen auf der Liste. Ich glaube, wir schaffen es nur, das abzuarbeiten, wenn die Fragen wirklich kurz und pointiert gestellt werden. Ich glaube, Sie waren jetzt an der Reihe.
Ich versuche es sehr kurz zu machen, aber mein Name ist Unterberger, ich komme aus Wien vom ORF, habe aber trotzdem keinen sehr distanzierten Blick, weil wir abgesehen von der Ressourcenlage, glaube ich, ähnliche Herausforderungen haben. Eine kurze Bemerkung zum Herrn, ich habe Ihren Namen nicht mehr präsent, aber ich glaube, wir erinnern uns an Ihre Aussage. Ich glaube, die Aussage, die Öffentlich-Rechtlichen würden den Kernauftrag verlassen oder schon verlassen haben, ist natürlich nichts anderes als eine bloße Behauptung, die im Kontext der Argumentation der kommerziellen Medien immer sehr propagandistisch daherkommt. Wenn man sich damit befasst, merkt man, dass man dann über Dinge redet, wie etwa, dass ein bestimmter Anteil von Unterhaltung nicht mehr öffentlich-rechtlich sei, so als ob es mehr oder weniger kommerzielle Unterhaltung gäbe und ein Vorreiter. Also, da gibt es, glaube ich, sehr eine intensive Debatte, die zu führen ist, das nur dazu. Umso stärker, glaube ich, wird die Qualitätsmedienfrage und ich glaube, dass der Aspekt der dienenden Funktion im Funktionsauftrag, im öffentlich-rechtlichen Auftrag hier sehr sinnstiftend ist, auch das, was Herr Professor Neuberger gesagt hat, in der Unterscheidung zwischen dem Consumer Value oder dem Citizen Value, glaube ich, ist wirklich sinnstiftend, darüber nachzudenken, wie denn eine gemeinwohlorientierte Perspektive in der Medienproduktion heutzutage stattzufinden hat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die Frage zu beantworten, cui bono. Und jetzt bin ich bei meiner Frage an den Professor Weiß. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob tatsächlich diese Datenmenge auch Aufschluss gibt, was wirklich drinnen ist, wenn wir nach Qualität fragen. Warum? Sie haben gemeint, und bitte verstehen Sie das als Frage, ich kenne nur die österreichische Version der Programmanalyse, die methodisch, glaube ich, sehr ähnlich aufgestellt ist. Sie haben erwähnt, es fehlen die Regionalprogramme. Ist das so? Wenn ja, ist ein Problem. Denn gerade der regionale, föderale Auftrag ist bei uns zu Hause demokratiepolitisch ganz, ganz wichtig. Ob wir regionale Vielfalt herstellen, ja oder nein, wir spielen zum Beispiel die Volksgruppenprogramme da. Die finden sich in derartigen Analysen nicht. Es finden sich auch nicht, zumindest in Österreich, das wäre jetzt auch als Frage zu verstehen, die Sonderprogrammierungen im aktuellen Bereich, öffentlich-rechtliche Informationsqualität zeichnet sich dadurch aus, dass wir immer dann, wenn irgendetwas passiert, glaube ich, hintergründige, vertrauenswürdige Informationen bieten. Fukushima, ich will es gar nicht ausführen, 2/3 aller Österreicher haben da den ORF sozusagen als erste Referenzquelle benutzt. Das ist nicht enthalten, wenn man nur eine Programmwoche oder eben 2 Wochen sich anschaut. Und die dritte, ich mache es ganz kurz, Frage wäre im Zusammenhang mit der Unterhaltung. Sie haben mir eine Torte gezeigt, 44% Unterhaltungsanteil, ich glaube, ARD war das, 45% ein kommerzieller Sender. Finden sich, Herr Professor, in dieser Torte, finden sich in der gleichen Torte der Tatort und eine Dschungelshow? Die Frage wäre sehr bewusst gestellt, nicht rhetorisch, weil ich manchmal den Eindruck habe, hier vergleicht man Äpfel mit Birnen. Das ist aber ein Problem, denn wie richtig hingewiesen wurde, gerade die Unterhaltung ist gesellschaftlich sehr relevant und es macht einen Unterschied, ob ich sozusagen hochwertige Unterhaltung mit Haltung habe, die eine dienende Funktion, glaube ich, entsprechend dieser Ausführung hat, oder eine geradezu schon voyeuristisch zersetzende. Das nur dazu.
Also zum einen ist es natürlich relativ schwierig mit einer Stichprobenerhebung sozusagen die Begleitung des Tagesgeschehens exakt zum Modellieren über ein Jahr hinweg. Aber Sie sehen dann doch, da sind Zeitreihenanalysen dann doch sehr schön, dass Sie das Flattern der politischen Berichterstattung gesehen haben, dass im Grunde genommen die Differenz über die Jahre immer dieselbe geblieben ist zwischen den beiden Programmen. Denn es ist sogar so, sobald Sie Spitzenereignisse haben, haben Sie bei den öffentlich-rechtlichen Programmen immer den stärkeren Ausschlag. Das hat damit zu tun, dass mehr Sendegefäße da sind, die reagieren können, schon innerhalb der Sendung. Und gegebenenfalls auch die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Sondersendungen gemacht werden, die schon allein wegen der Werbeplanung bei den Privaten eher unwahrscheinlich sind. Aber zu dem zweiten Punkt wollte ich noch was sagen. Noch einmal, wir machen keine im engeren Sinn Qualitätsforschung, sondern eine Qualitätschancenforschung und gehen natürlich tiefer hinein als das, was ich Ihnen in der kurzen Zeit zeigen konnte. Gerade weil Sie das ansprechen, interessant ist für mich, dass die marktführenden beiden Programme, nämlich auf der privaten Seite RTL und Sat1, im fiktionalen Bereich mittlerweile in den klassischen Formaten, also Fernsehfilme, Kinofilme und Fernsehserien, auf Werte kommen, die so ungefähr 20% pro Tag sind. Dass sie insgesamt 40% haben, hat mit unserer Kategorisierung zu tun. Das sind die Fiktionalisierungen neuer Art, Billigproduktionen, Scripted Reality-Formate auch bei RTL und die geskripteten Gerichts- und Personal Help Shows bei Sat1, die wir in den fiktionalen Bereich, da kann man streiten, mit hineingepackt haben. Aber da sehen Sie, dass wir durchaus vom Rahmen her bestimmte Dinge sehen, die ich nicht jetzt im Detail Ihnen präsentieren konnte. Und für mich ist es natürlich auch eine spannende Frage, wie viel Qualität ist in Shows drin enthalten. Da ist für mich eine Spanne zwischen der feuilletonistischen Beachtung mancher Shows in der Presse und dem, was ich als normaler Fernsehzuschauer sehe. Aber das sind dann Fragen, die wir mit der Studie nicht im Detail natürlich untersuchen können.
Jetzt sind Sie an der Reihe. Hat sich erledigt. Herr Grätz, wollen Sie?
Meine Frage geht an Herrn Rosen-Stadtfeld. Ich will aber 2 kurze Vorsätze sagen. Einen schönen Dank für Ihre Beschreibung des Netzes. Ich glaube, diese Beschreibung muss die neue Partei der Piraten zur Verzweiflung treiben. Und zum Zweiten, Ihre Beschreibung des Unterhaltungsangebots als ein sehr politisches. Ich habe das, Entschuldigung, ich bin irgendwie heiser, ich habe das über Jahre versucht, nicht wissenschaftlich zu beschreiben, in der grenzenlosen Oberflächlichkeit dieser Programme. Wir hatten ja anfangs gefürchtet, da kommt Gewalt und Porno, das ist in dem Maße nicht eingetreten. Das ist diese Oberflächlichkeit, die zutiefst politisch ist. Meine eigentliche Frage, Sie haben gesagt, das duale System ist ein Legitimationsverbund. Nun meine ich, im streng rechtlichen Sinne ist das Rundfunksystem bei uns gar kein duales System. Es wird diese Bezeichnung wird allgemein gebraucht. Ein duales System ist etwa das Berufsbildungssystem in Deutschland, wo zwei gleichberechtigte, aber nicht gleich große Säulen nebeneinander stehen, sich einander bedingen, das eine nicht ohne das andere kann und sein kann. Hier ist das nicht so. Rechtlich wäre es möglich, dass nur das Öffentlich-Rechtliche existiert, wenn denn kein Interesse bestünde, ein kommerzielles Angebot zu machen. Also insoweit sehe ich keine Bedingtheit in einem Legitimationsverbund.
Herr Greitz, auch wenn da jetzt wieder sehr viel zu sagen wäre dazu, wegen der Zeit darf ich es also unhöflicherweise versuchen, so kurz wie möglich zu machen. Also im Gehalt der Frage, wie ich ihn verstehe, wie ich ihn sehe, nichts zu tun. Also ich habe mich einfach auf die Situation bezogen, die wir eben vorfinden, rechtlich. Einfach rechtlich ist dieses System so ausgebaut worden, dass kommerzielle Anbieter ihren Platz in dem System haben. Seit 1984 ist das eröffnet worden. Ob das wirklich verfassungsrechtlich zwingend war, das wissen Sie auch, ist von Anfang an umstritten gewesen. Und die insoweit eben maßgebliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, auf die da halt auch mal doch wieder verwiesen werden muss, ist welche Entscheidung ist das gewesen? Nicht Rheinland-Pfalz, das andere Bundesland, vor Baden-Württemberg, nee, Niedersachsen, das wollte ich nochmal weg. Also die Niedersachsen-Entscheidung, da ist ja dieses, ist das zum ersten Mal ausführlich diskutiert worden. Also man kann sich darüber beugen und überlegen, ist das wirklich zwingend. Ich, aber das ist jetzt meine Interpretation, meine Nein, es war nicht zwingend. Man hätte sich als Gesellschaft entschließen können, eine politische Entscheidung für diese Gesellschaft treffen können. Dieses System behandeln wir als ausschließlich Public Services vorbehalten. Ob das sonderlich erfolgreich geworden wäre, ist eine ganz andere Frage. Aber das hätte man machen können. Die Verfassung, meine ich, lässt diesen Spielraum. Aber das kann man auch anders sehen.
Jetzt ist nochmal kurz der Herr zum Aufsichtsrat der Rheinischen Post an der Reihe.
Wenn ich das kurz als Volks jetzt sagen darf, die Haushaltsabgabe stellt volkswirtschaftlich eine Art Kopfsteuer dar. Diese Finanzierung ist sicherlich begründet durch die wichtige Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass in einem sequentiellen Zeitablauf die politische Information durch den Marktdruck zu kurz kommt. Das ist hier auch ausdrücklich deutlich geworden. Und meine Frage an Professor Weiß und an Professor Neuberger ist, vertreten Sie auch aufgrund Ihrer empirischen Forschung die Auffassung, dass die im Netz eingestellte, auch privat finanzierte journalistische Arbeit schlechter ist als die journalistische Arbeit, die im Bereich Public Services erstellt wurde?
Herr Weiß oder Herr Neuberger, wer fühlt sich berufen? Vielleicht nur eine Antwort mit Blick auf die Uhr. Also wenn es schlicht nur um die Frage der Qualität geht, dazu habe ich gerade Ergebnisse vorgestellt, da gibt es keinen wesentlichen Unterschied. Allerdings ist es eine sehr grobe Darstellung gewesen, die ich da gewählt habe. Ich glaube, es wurden hier an Stellen Konkurrenzbeziehungen festgestellt, die, wenn man sie empirisch überprüfen würde, wahrscheinlich gar nicht vorhanden sind. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, weshalb die Öffentlich-Rechtlichen ihre Archive löschen müssten. Ich glaube, wenn eine Konkurrenz besteht, dann viel eher im tagesaktuellen Bereich und weniger jetzt bei den Dingen, die irgendwo im Archiv liegen. Und Bildung und Kulturauftrag dem gerecht werden, was die Tageszeitungen, wie der Name schon sagt, sehr viel weniger können, weil sie eben tagesaktuell berichten. Das
So, wir haben jetzt noch eine Frage. Danach müssten wir die Diskussion zunächst mal schließen, weil Sie sicherlich auch alle Hunger haben und gerne zum Mittagsimbiss gehen möchten. Heute Nachmittag gibt es dann aber noch mal Gelegenheit, zusammen mit den anderen drei Referenten, die dann hier auch sitzen werden, nach der Abschlussdiskussion. Die letzte Frage zunächst, bitte.
Ja, weiß ich, war das jetzt? Also, ich kann es auch kurz fassen. Mein Name ist Jens Best, Politikwissenschaftler, um es kurz zu machen, Mitglied in verschiedenen netzaktivistischen Kreisen. Und bevor ich meine eine konstruktive Frage an Professor Rossen-Stadtfeld und Professor Neuberger stelle, nur nochmal in aller Deutlichkeit an den Vertreter der Verlegermafia, der heute da ist. Sie haben das jetzt erlebt bei ACTA, Sie haben es erlebt das jetzt bei Leistungsschutzrecht. Wenn Sie weiterhin mit einer solchen Arroganz und mit einer solchen Drohgebärden agieren werden, wenn Sie lernen, dass das Netz Ihnen auch anders antworten kann, auf der Straße, ins Gesicht. Ich kann es wirklich, es ist für mich unerträglich und es ist unverschämt. Und dass Sie dann auch mit Ihren eigenen Journalisten kommen, mit denen Sie überhaupt nichts zu tun haben, muss ich auch sagen, also mir fehlen die Worte, mit welcher Dreistigkeit Sie agieren. Wirklich, muss ich mal vorstellen. So, jetzt mal eine konstruktive Frage. Ich fand es erstmal sehr schön, wie sowohl verantwortlich als auch nicht übereuphorisch die beiden angesprochenen Professoren heute das Netz implementiert haben, herangeführt haben. Und sie hatten ja sowohl einmal die Informationsfunktion und dann einmal die Qualitätsmerkmale definiert. Beide hatten, da stellte sich heraus, dass das Partizipative, das Moderierende, aber das verantwortlich Moderieren und das Informationsverstehen Moderierende im Vordergrund, das hört sich fast sehr medienpädagogisch an. Haben Sie irgendwelche kurzen Antworten, wie empirisch oder vielleicht sogar programmatisch das öffentlich-rechtliche Internet, wie es in einem konvergenten Medienzeitalter natürlich auch sein muss, hier konkret arbeiten könnte? In der Ausbildung der Journalisten, in der Ausbildung der Bürger, der Zuschauer etc. Gibt es da Ansätze?
Also sollte eigentlich das machen, was Sie als Auftrag haben, öffentliche Meinungsbildung, und zwar umgesetzt im Internet. Das heißt eben, und diese Orte fehlen tatsächlich, das machen eben gerade nicht die Tageszeitungen, die vor allem Einwegkommunikation betreiben im Internet, wo man wirklich zusammenkommen kann, in einem seriösen Umfeld diskutieren kann und, wie ich vorhin auch schon angesprochen hatte, mit unter den besonderen Bedingungen. Also man könnte, wenn man jetzt anfängt zu fantasieren, sich ganz neue Formate vorstellen. Diskussionen, die sich über Wochen und Monate hinwegziehen zu den grundlegenden gesellschaftlichen Fragen. Sie kennen vielleicht das Angebot 1000 Fragen von Aktion Mensch, die sowas versucht haben zu initiieren, wo die Leute zunächst mal gesagt haben, was sind für uns die wichtigen Fragen der Gesellschaft, also wirklich erstmal gefragt haben und dann wirklich in großen Zusammenhängen unter Einbeziehung von Experten sowas gründlich diskutiert haben im Netz. Und das lässt sich mit allen möglichen Dingen kombinieren. Also deshalb sollte man nicht erstmal einen kleinen Kreis diskutieren lassen, Experten, damit man erstmal Bescheid weiß über das Thema. Dann kann man Abstimmungen einfügen, dann kann man den Kreis erweitern, dann dürfen 100 oder 200 Leute mit diskutieren, was auch immer. Und das kann sich über lange Zeiträume hinweg erstrecken. Das kann alles archiviert werden, sodass sich jeder sofort einarbeiten kann. Es sind ganz fantastische Möglichkeiten, die sich hier bieten, die aber kaum ausgeschöpft würden. Und das wäre eine ganz originäre Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen.
Also ich sehe das eigentlich auch so und kann da jetzt nicht sehr viel noch hinzufügen. Ich meine, vielleicht noch eine ganz kleine Verschärfung. Ich finde, die Öffentlich-Rechtlichen sind verpflichtet dazu. Sie müssen das. Ich meine, sie kriegen eben das Geld. Das ist keine Steuer, aber es ist der Steuer sehr nahe gerückt, ja, keine Frage. Sie sind damit finanziert, sie stehen unter diesem Auftrag. Den müssen sie dann in diesem Bereich erfüllen und ich meine auch, ich bin Jurist, ich bin da Laie in diesem Feld, der Neuberger weiß da viel besser Bescheid, aber das scheint mir alles sehr plausibel, diese Richtung, die er da aufgewiesen hat, ja.
Gut, damit schließen wir dann diese erste sehr lebhafte Diskussionsrunde. Wir machen jetzt Mittagspause und treffen uns um 14.15 Uhr wieder hier. Dankeschön.